Kennst du das? Der Sex funktioniert, die Liebe auch, nur leider beides irgendwie nicht zusammen. Jedenfalls geht das meinem Klienten Lukas so. Und wenn du das auch kennst, dann herzlich willkommen in dieser Wildcast-Folge. In dieser Folge schildere ich nämlich ein Coaching mit Lukas, einem Mann, der Nähe will und sie gleichzeitig verliert, sobald sie verbindlich wird. Es geht um die Frage, warum das nichts mit mangelnder Lust zu tun hat, sondern mit seinem Bindungsmuster, das einmal sehr sinnvoll war und sich jetzt verändern darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcast, deinem Coaching-Podcast für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und innere Klarheit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin NLP-Lehrtrainerin, systemischer Coach, Familienaufstellerin und Autorin. Als eine der wenigen Coaches mit über 500 Coachingstunden im Jahr nehme ich dich in diesem Podcast regelmäßig mit in meine Coaching-Praxis. Ich teile mit dir echte Anliegen meiner Klienten und Klientinnen und wie sie es gemeinsam mit mir geschafft haben, ihre Themen zu überwinden und gute Lösungen zu finden. Ziel ist es, dass du dabei auch immer etwas für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Und wenn du bereits selbst coachst, möchte ich dich mit diesem Podcast darin unterstützen, deine Coaching-Toolbox gezielt zu erweitern. Bevor wir loslegen, wenn dir der Wildcast gefällt und du ihn als wertvoll erlebst, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn abonnierst und ihn mit Sternen beschenkst. Das hilft dem Algorithmus, noch mehr Menschen mit diesen Impulsen zu erreichen. Ich freue mich, wenn du dir diesen Augenblick Zeit nimmst. Und jetzt zu Lukas. Lukas ist 42, seit vielen Jahren Führungskraft, beruflich sehr erfolgreich. Jetzt sitzt er bei mir, weil er ein echtes Problem hat. Er ist zum zweiten Mal verheiratet, die erste Ehe wurde geschieden, weil seine damalige Frau sich von ihm getrennt hat. Ihr Vorwurf damals, er sei mehr mit seinem Job verheiratet gewesen als mit ihr. Jetzt, einige Jahre später, ist Lukas wieder verheiratet, doch auch diese Ehe steht auf der Kippe. Eine zweite Scheidung möchte er unbedingt vermeiden. So sitzt er vor mir und sagt, nüchtern, fast resigniert, ich glaube, ich bin einfach nicht so der Beziehungstyp. Vielleicht bin ich einfach beziehungsunfähig. Er fragt mich, ob man daran überhaupt irgendetwas ändern könnte. Denn eigentlich, sagt er, sehne er sich ja nach einer Beziehung. Es beginne auch immer gut, sehr gut sogar. Am Anfang funktioniert alles. Gespräche bis tief in die Nacht, erfüllte Sexualität, tiefe Verbundenheit, Lachen, Spaß, Austausch. Er ist präsent, interessiert, offen. Doch dann, sobald die Beziehung ernster wird, verändert sich etwas. Lukas beschreibt das sehr präzise. Sein Bedürfnis nach Sexualität nimmt ab. Nicht schlagartig, aber spürbar. Er findet dann ständig Ausreden, auch irgendetwas, was ihn stört, an den Umständen, an der Partnerin, an dem Moment. Und auch Nähe beginnt, sich für ihn anders anzufühlen. Nicht mehr angenehm und nach Verbindung, sondern nach Druck. Und so eben plötzlich kann seine Partnerin ihm nichts mehr recht machen, er krittelt ständig an ihm rum und er findet sich an diesem Punkt dann selber ziemlich unausstehlich, hat aber den Eindruck daran auch eben nichts ändern zu können. Und dann macht er auch viel mit sich selber aus. Er erzählt nicht mehr von den Themen auf Arbeit, er teilt mit seiner Frau nicht mehr seine Gedanken. Seine Frau spürt das natürlich, fühlt sich ausgeschlossen, alleine, so dass sie eben zu ihm gesagt hat, wenn sich nichts ändert, auch an unserer Sexualität, dann sehe ich für diese Ehe keine Zukunft. Das war jetzt gar nicht so als Vorwurf oder Drohung von ihr gemeint, sondern eben als eine klare Grenze, als eine klare Ansage. Und genau so hat Lukas das auch verstanden und deswegen sitzt er jetzt im Coaching vor mir. Und er berichtet noch etwas, das für ihn selbst schwer einzuordnen ist. Dass eben Sex außerhalb von festen Beziehungen wunderbar klappt. Da ist er eben fantasievoll, hat Lust auf Inszenierung, Candlelight-Dinner, Atmosphäre, Spiel, das ganze Programm. Und wie gesagt, in Beziehungen regelmäßig schläft es dann ein. Solange das unverbindlich bleibt, berichtet er, kann das auch 1-2 Jahre durchaus so laufen. Also er sagt, es hat nichts damit zu tun, wie lange die Affäre so geht, sondern für ihn hat es auf irgendeine Art und Weise, aus irgendeinem für ihn völlig unverständlichen Grund, etwas mit der Verbindlichkeit der Beziehung zu tun. Er fasst das so zusammen: Sobald es ernster wird, fühlt es sich für mich so an, als müsste ich liefern. Und das mache ich den ganzen Tag, darauf habe ich keine Lust. Und dieser Satz ist für mich auch zentral, denn er macht deutlich, es geht gar nicht um fehlende Lust und auch nicht um fehlende Liebe, schon gar nicht um Bindungsunfähigkeit. Es geht vielmehr um Bindungsüberforderung. Nähe, die verbindlich wird, wird für Lukas innerlich zur Erwartung, zur Verpflichtung, zu einem Raum, in dem er eben fürchtet, funktionieren zu müssen. Autonomie dagegen fühlt sich für ihn sicher an. So vermute ich jedenfalls. Sein innerer Konflikt lautet deswegen nicht: Ich will keine Beziehung und alle erwarten das von mir, sondern vielmehr: Ich will Nähe, ich will Beziehung, aber ich verliere mich darin. Und weil ich das nicht will, ziehe ich mich zurück. Und genau hier beginnt dann auch die Veränderungsarbeit, eben nicht mit der Frage, ob Lukas beziehungsfähig ist, sondern mit der Frage, warum Nähe für ihn schnell Gefahr und Kontrollverlust bedeutet und was wir tun können, um das zu verändern. Nachdem Lukas mir seine Situation geschildert hat, sage ich ihm zuerst etwas sehr Grundsätzliches, nicht über ihn, sondern über Bindung. Ich erkläre ihm, dass wir unter Bindung nicht einfach Beziehung verstehen. Bindung ist kein Romantikthema. Bindung ist vielmehr ein Sicherheitsthema für uns Menschen. Bei Bindung geht es für uns in der Tiefe um Sicherheit. Und wenn wir über Bindungsstile reden, dann meinen wir das, was wir als Kinder in unserem Herkunftssystem gelernt haben, wie wir Sicherheit herstellen können. Wann Nähe sicher ist, wann Beziehung gefährlich wird und was wir tun müssen, um uns innerlich stabil zu fühlen. Bindungsstile sind also keine Charaktereigenschaft, sie sind vielmehr gelerntes Wissen darüber, wie Sicherheit in Beziehung funktioniert. Oder anders gesagt, ein Bindungsstil ist das, was wir darüber glauben, wie wir in Beziehung überleben. Diese Überzeugungen entstehen sehr, sehr früh, nicht durch Erklärungen, sondern durch Erfahrung. Okay, sagt Lukas, davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Klingt spannend, kannst du mir darüber mehr erzählen? Ja klar, sehr gerne, sage ich. Und erkläre Lukas, dass man in der Bindungstheorie grundsätzlich 4 Bindungstypen unterscheidet. Da ist einmal der sichere Bindungstyp, der auch Typ B genannt wird. Diese Menschen haben eben erlebt, dass Nähe grundsätzlich sicher ist. Sie haben gelernt, dass Beziehungen auch Spannungen aushalten und dass sie sich angemessen abgrenzen können und dass ihre Bezugspersonen sowohl auf ihre Sehnsucht nach Nähe wie auch auf ihr Bedürfnis nach Autonomie angemessen reagieren. Der nächste Typ ist der unsicher vermeidende Bindungstyp, der wird auch Typ A genannt. Menschen, die als unsicher vermeidend gelten, die erleben Nähe schnell als einengend. Autonomie fühlt sich für sie sicherer an als eben Nähe. Deswegen ist für diesen Bindungstyp Rückzug die bevorzugte Regulationsstrategie, um inneres Erleben von Sicherheit herzustellen. Der nächste Bindungstyp, der sogenannte Typ C, das sind Menschen, die erleben Nähe als wichtig, aber nicht als verlässlich. Deswegen erzeugt Beziehung, Bindung bei ihnen Unsicherheit und Bindung wird von ihnen durch Wachsamkeit und Nähesuchen bis hin zum Klammern reguliert. Und dann gibt es noch den 4. Bindungstyp, Typ D, das wird auch als der desorganisierte Bindungstyp bezeichnet. Das sind Menschen, die erleben Nähe gleichzeitig als ersehnt und bedrohlich. Da sind also Bindung und Angst sehr eng gekoppelt. Da kann die Regulation zeitweise zusammenbrechen. Menschen, die plötzlich sehr, sehr aggressiv werden, in Tränen ausbrechen und manchmal gar nicht so genau wissen, wie so überhaupt. Ich sage zu Lukas, keiner dieser Bindungstypen ist falsch. Im Gegenteil, jeder Einzelne ist eine intelligente Anpassung an gemachte Beziehungserfahrungen. Lukas hat gespannt zugehört, okay, cool. Aber wie ist man auf die Idee gekommen, diese vier Bindungsstile zu unterscheiden? Und warum wird der sichere Bindungsstil Typ B genannt und nicht Typ A? Um ihm diese Frage zu beantworten, erzähle ich ihm von der Forscherin Mary Ainsworth, die zusammen mit ihrem Team das sogenannte fremde Situationsexperiment entwickelte. Dabei wurde beobachtet, wie Kleinkinder reagieren, wenn sie von ihrer Bezugsperson getrennt werden und wie sie sich bei Wiederkehr verhalten. Also ein Kleinkind ist mit seiner Mutter in einem Raum, wo es Spielsachen gibt, die Mutter beschäftigt sich mit dem Kind. Nach einer kurzen Weile kommt eine fremde Person hinzu, wendet sich dem Kind zu. Daraufhin verlässt die Mutter den Raum und kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Entscheidend für die Einschätzung des Bindungsstils ist dabei nicht nur das Verhalten des Kindes, wenn die Mutter den Raum verlässt, sondern auch sein Verhalten nach Wiedervereinigung. Und dabei zeigt sich, dass sicher gebundene Kinder kurz verunsichert sind, wenn die Mutter gegangen ist. Sie lassen sich aber von der fremden Person beruhigen. Wenn die Mutter wiederkehrt, zeigen sie kurz Freude, spielen dann weiter. Unsicher vermeidend gebundene Kinder dagegen reagieren weniger irritiert, wenn die Mutter den Raum verlässt, zeigen aber auch weniger Freude, wenn sie wiederkommt. Insgesamt vermeiden sie eben den Kontakt. Ambivalent gebundene Kinder versuchen, die Mutter am Gehen zu hindern, schreien, klammern sie fest. Wenn die Mutter weg ist, lassen sie sich nur schwer beruhigen. Doch wenn die Mutter wiederkommt, laufen sie zwar hin, zeigen aber keine Freude, sondern sind eher wütend auf die Mutter. Desorganisierte Kinder zeigen eben widersprüchliches oder überflutendes Verhalten. Sie laufen der Mutter hinterher, um dann plötzlich zu erstarren. Sie werfen sich auf den Boden, verletzen sich selber. Schreien, weinen sind ganz, ganz außer sich. Und das Entscheidende daran ist eben, dass diese Muster gelernte Reaktionen sind, basierend auf den gemachten Bindungserfahrungen des Kindes. Und die Kinder sind so um die 18 Monate alt. Also es geht hier wirklich um die Bindungserfahrung, die wir in ganz, ganz früher Kindheit machen. Und wieso heißen die sicher gebundenen Kinder dann Typ B und nicht Typ A, fragt Lukas. Weil man ursprünglich dachte, erläutere ich, dass die Kinder, die so scheinbar ruhig auf das Verschwinden der Mutter reagieren, das Ideal seien, deswegen Typ A. Bis man dann mal angefangen hat, die Stresshormone im Blut der Kinder zu messen, wenn die Mutter geht, und festgestellt hat, dass sie bei den vermeintlich ruhigen Kindern, den äußerlich ruhigen Kindern, tatsächlich völlig durch die Decke gehen. Während bei den sicher gebundenen Kindern, die also kurz ihren Unmut und ihre Angst zeigen, wenn Mutti weggeht, und ihre Freude, wenn sie wiederkommt, die können sich selber regulieren, deswegen steigen die Stresshormone viel weniger stark an und sinken auch deutlich schneller wieder. Aber da war die Bezeichnung Typ A und Typ B schon vergeben. Das ist ja krass, sagt Lukas. Sag mal, der sicher gebundene Typ bin ich ja mal ganz offensichtlich nicht. Ich würde denken, eher der unsicher Vermeidende. Was meinst du? Ich stimme ihm grundsätzlich zu, weise darauf hin, dass die meisten Menschen Mischtypen sind, also Charakteristika unterschiedlicher Bindungstypen in sich vereinen. Und ich betone auch nochmal, dass es sich um gelerntes Verhalten handelt, das deswegen selbstverständlich geändert werden kann. Also auch wenn du zuhörst, kein Charakterfehler, weil das oft so besprochen wird, sondern wirklich gelerntes Verhalten, das mal super rational war, eine Lösungsversuch des Kindes auf eine gemachte Bindungserfahrung. Und so biete ich Lukas eben an, wollen wir gemeinsam genauer hinschauen, welche Bindungsangebote du in deiner Kindheit erhalten hast? Ja klar, sehr gerne. Er erzählt, mein Vater war beruflich als Ingenieur viel unterwegs. Oft war er monatelang beruflich im Ausland. Die Ehe meiner Eltern war dadurch sehr belastet, zumal es eben immer wieder Gerüchte gab, dass er sich im Ausland durchaus die Zeit zu vertreiben wusste, was meine Mutter sehr verletzt hat. Meine Mutter saß eben so lange mit mir und meinen beiden kleinen Geschwistern allein zu Hause. Und irgendwie bin ich im Laufe der Zeit immer mehr zu ihrem Vertrauten geworden. Ich war ihr Liebling. Mit mir hat sie ihren Frust über ihre Ehe geteilt, aber auch den Ärger über die Schwägerin. Oder sie hat mit mir besprochen, welchen neuen Kühlschrank wir kaufen. Immer wieder hat sie gesagt, du bist mein Augenstern. Du verstehst mich. Wäre dein Vater doch nur mehr wie du. Du bleibst bei mir. Du verlässt mich nicht. Wie hat sich das für dich angefühlt, frage ich. Lukas überlegt. Auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite war es mir oft auch einfach zu viel. Zumal, wenn mein Vater dann zu Hause war, war ich plötzlich abgemeldet. Dann hat sich alles nur um ihn gedreht. Wie bist du damit umgegangen, frage ich. Mir war früh klar, dass ich mich auf keinen von beiden wirklich verlassen kann. Dass ich mich schon um mich selbst kümmern muss. Und ich habe beschlossen, dass mir das nichts ausmacht und dass ich stark bin. So habe ich angefangen, Dinge mit mir selbst zu regeln. Ich weiß noch, da war ich so 4 oder 5, als ich mir das überlegt habe. Ich nicke. Du hast gelernt, dass Rückzug für dich der beste Weg ist, um emotional in Sicherheit zu kommen. Denn deine Bezugspersonen waren ja entweder nicht da oder zumindest nicht emotional verfügbar. Genau so. Und wenn du Aufmerksamkeit wolltest, fahre ich fort, musstest du dafür über deine Grenzen gehen und für deine Mutter, wann immer sie das wollte, als eine Art Ersatzpartner, Vertrauter zur Verfügung stehen. Lukas nickt, ja. Und ich wollte als 8-Jähriger einfach nichts über die Eheprobleme meiner Eltern wissen. Kann ich gut verstehen, stimme ich zu. Gleichzeitig wurde von dir erwartet, stark zu sein, selbstständig, vernünftig, funktionierend. Denn bestimmt hat deine Mutter dir doch auch vermittelt, sei stark und kümmere dich. Lukas denkt kurz nach und sagt dann, genau so war's. Wenn sie mir mal wieder ihr Herz ausgeschüttet hatte, sagte sie oft, wie gut, dass du schon so groß und stark bist. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst ohne dich machen sollte. Und dann stand ich da und konnte sehen, wie ich klarkam. Oft war ich eben froh, wenn ich allein in meinem Zimmer war und meine Ruhe hatte. Ich gehe zur Flipchart, nehme einen Stift in die Hand und sage, lass uns doch mal deine zentralen Glaubenssätze, also das, was du über Beziehung und Nähe durch die Konstellation in deinem Elternhaus gelernt hast, aufschreiben. Lukas platzt förmlich heraus. Eins ist klar, Anerkennung von Mutti gab es nur, wenn ich Leistung brachte. Wenn ich so war, wie sie mich wollte. Leistung hieß zwar auch Leistung in der Schule, vor allem aber Leistung für sie. Ich notiere Anerkennung gegen Leistung. Lukas fährt fort. Zweitens, Gefühle stören nur. Ich weiß noch genau, als ich mir mit 4 mein Knie aufgeschlagen hatte, meine Mutter sagte nur, so schlimm ist das doch nicht, du bist doch schon groß. Das kriegst du schon hin. Und ich beschloss, Gefühle sind doof. Ja, kann ich auch gut verstehen, sage ich. Drittens, ich muss stark sein. Ich komme am besten alleine zurecht. Absolut. Das kann ich auch verstehen, sage ich. Und viertens, Lukas guckt völlig verblüfft, Nähe ist gefährlich. Also Nähe muss ich vermeiden. Gut, während wir so gemeinsam vor dem Flipchart stehen, betone ich nochmal, dass die Glaubenssätze, die er über Bindung gebildet hat, kein Charakterfehler oder Defizit darstellen, sondern eben schlaue Anpassungen des Kindes. Und genau dieses Muster lebe ich bis heute, stimmt's? Genau, bestätige ich. Nähe bedeutet für dich bis heute unbewusst Erwartung, Verpflichtung, Vereinnahmung. Nicht, weil Nähe objektiv so wäre, sondern weil Nähe genau das früher für dich bedeutet hat. Lediglich Autonomie fühlt sich für dich bis heute sicher an. Beziehung dagegen erlebst du schnell als bedrohlich, obwohl du sie dir gleichzeitig wünschst. Weil das können wir Menschen uns halt einfach nicht abtrainieren, so sind wir halt. Lukas nickt. Man könnte also sagen, dein zentraler Bindungssatz lautet, du willst Nähe, aber du fürchtest, dich darin zu verlieren. Wie gesagt, keine Beziehungsunfähigkeit, sondern Bindungsüberforderung. Autsch, sagt Lukas, ich fürchte, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und was machen wir jetzt? Nun, wenn du das willst, ändern wir deinen zentralen Bindungssatz. Und wie, fragt Lukas? Bevor ich Lukas diese Frage beantworte, kurz zu dir. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, vielleicht hast du dich beim Zuhören an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt oder dir ist zumindest jemand eingefallen, auf den die Beschreibung zutrifft. Natürlich nicht eins zu eins, aber so in einigen Aspekten. Wenn das so ist, dann lass uns doch hier kurz innehalten. Dann habe ich nämlich eine Frage für dich. Nicht um etwas zu analysieren, sondern um einmal in dich hineinzuhören. Frage dich einmal, wenn Nähe in deinen Beziehungen enger wird, welcher Satz taucht dabei sofort auf? Nicht der vernünftige, nicht der, den du willst, sondern der erste, der kommt. Ich gebe dir mal einige Beispiele. Jetzt wird mir alles zu viel, nix wie weg. Ich darf die Frau oder den Mann nicht verlieren. Oh, wie schön, Geborgenheit. Ich verliere mich. Ich werde gebraucht und das überfordert mich. Ich werde bestimmt wieder verletzt. Etc. etc. Der Satz, der bei dir als erstes auftaucht, der ist eben kein Zufall, sondern der ist sehr wahrscheinlich dein zentraler Bindungssatz, dein zentraler Bindungsglaubenssatz. Und wenn du jetzt so einen Satz bei dir gefunden hast, dann lass ihn doch mal einen Moment genau so stehen. Du musst ihn nicht gleich einordnen, musst ihn nicht verändern, du musst ihm auch niemanden erklären. Nur die Frage, wie geht es dir mit diesem Satz? Und wenn du willst, ja, du kannst etwas an diesem Satz verändern. Und wenn du den Podcast schon länger gehört hast, weißt du natürlich, in dem Moment, wo wir Glaubenssätze verändern, schaffen wir auch Spielraum für veränderte Handlungen, für ein verändertes Agieren in Beziehungen. Und wenn du magst, kannst du direkt am 4. Februar damit anfangen, bei meinem kostenlosen Online-Event. Ich habe es genannt Everlasting Love, erkenne deinen Bindungsstil. Gemeinsam schauen wir da auf deinen Bindungsstil. Du tauchst ein in die Frage, was er dir ermöglicht und wirfst auch einen Blick darauf, wo dir deine Bindungserfahrungen heute in deinen Beziehungen im Weg stehen. Und du kennst mich, wir werden auch die ein oder andere Transformation, den ein oder anderen Deep Dive machen. Wenn du tiefer eintauchen und deine systemischen Verstrickungen direkt lösen möchtest, dann sei am 14. 15. Februar direkt bei meinem Intensivwochenende Erkenne und verändere dein Love Imprint dabei. In einer mächtigen Familienaufstellung machen wir den Deep Dive. Wir erarbeiten die verschiedenen Facetten deines Bindungsstils und welche systemischen Verstrickungen dich heute an einer erfüllten Beziehung und erfüllter Sexualität hindern. Dann lösen wir diese Verstrickung, sodass für dich neue Freiheit entsteht und du Nähe und Sexualität neu genießen kannst. Und wenn du andere in genau diesen und noch viel, viel mehr Prozessen begleiten möchtest, dann ist vielleicht meine Ausbildung zum Business- und Systemcoach genau das Richtige für dich. Sie startet wieder am 13. März. Ich freue mich. Das ahnst du, wenn eins oder mehrere der Angebote für dich interessant sind und wir uns da sehen. Ich verlinke dir alle drei in den Shownotes. Doch jetzt zurück zu Lukas und seiner Frage, was er nun mit seinem neu gewonnenen Wissen über seinen zentralen Bindungssatz anfangen kann. Ich schlage ihm tatsächlich vor, dass er sich ein Coaching-Paket mit 5 Stunden gönnt, denn so ein zentraler Bindungssatz hat eben oft verschiedene Facetten und es macht Sinn, sie von mehreren Seiten anzugehen. Er nickt und was machen wir in dieser Zeit? Nun antworte ich, unsere Zusammenarbeit könnte ungefähr aussehen wie folgt. Die erste Sitzung haben wir ja jetzt schon fast beendet. Heute ging es um das gegenseitige Kennenlernen und darum, dass wir beide verstehen, was dein Anliegen ist. Also darum zu klären, was ist hier eigentlich los. Wir haben dein Anliegen geklärt, nämlich dass du deine Ehe retten möchtest und dir dabei bisher dein Bindungsstil immer wieder in die Quere kommt. Wir haben besprochen, dass Bindungsstile keine Charakterfehler sind, sondern Sicherheitsstrategien. Und wir haben eingeordnet, dass es sich bei deinem Verhalten nicht um Versagen, sondern um ein ursprünglich sehr sinnvolles Muster handelt. Also, dass du für dich mit der Erkenntnis rausgehst, ich bin nicht kaputt, Ich habe lediglich etwas gelernt, das heute nicht mehr passt. Lukas nickt. Jupp, die Erkenntnis habe ich auf alle Fälle. Und wie geht's weiter? In der zweiten Sitzung möchte ich dir anbieten, dass wir auf deine Ressourcen schauen, auf die Stärken, die du damals entwickelt hast und auf das, was du seitdem aufgebaut hast. Denn das, was dich früher geschützt hat, ist eben keine Schwäche, sondern es sind Fähigkeiten. Deine Stärke, deine Autonomie, deine Fähigkeiten, dich abzugrenzen, dein Gespür dafür, wann dir etwas zu viel wird. All das hat dir geholfen, Verantwortung zu übernehmen, dein Leben zu gestalten, beruflich erfolgreich zu sein. Und genau diese Fähigkeiten können dich heute auch dabei unterstützen, in Beziehungen rechtzeitig Grenzen zu setzen, bevor Nähe sich für dich wieder nach Überforderung anfühlt. Denn erst wenn wir wirklich spüren und eben nicht theoretisch wissen, sondern wirklich spüren, dass wir uns abgrenzen können, sind wir eben überhaupt bereit, uns zu öffnen. Lass mich dir dafür ein Bild geben. Wir laden nur dann gerne Gäste in unsere Wohnung ein, wenn wir sicher sind, dass sie auch wieder gehen, wenn wir den Besuch beenden wollen. Wenn wir den Eindruck hätten, dass diese Gäste unsere Wohnung kapern, mit schmutzigen Stiefeln über den Wohnzimmertisch laufen, uns die Speisekammer leer futtern und sich am Ende auch noch in unserem Bett breit machen, dann würden wir sie nicht einladen. Und so ist es dir eben früher ergangen. Du konntest dich nicht angemessen abgrenzen gegenüber deiner Mutter. Und so hast du eben den Eindruck, dass deine Grenzen nicht sicher sind. Und wenn wir eben Beziehung früher als etwas erlebt haben, das entweder zu weit weg oder zu nah, zu fordern, zu vereinnahmen war, dann lernt eben dein System, Beziehung ist kein sicherer Raum. Nicht, weil Nähe und Beziehung an sich grundsätzlich gefährlich sind, sondern weil du nicht erlebt hast, dass du sie gut schützen konntest. Deswegen meine Einladung an diese zweite Sitzung. Zum einen schauen wir sehr bewusst auf deine Ressourcen, auf deine Fähigkeit heute Nein zu sagen, denn du kannst dich ja grundsätzlich abgrenzen, ist ja das, was deine Frau beklagt. Nur eben, du hast den Eindruck, es nicht zu können und an anderen Stellen gelingt es dir vielleicht auch nicht. Deswegen, das, was du grundsätzlich kannst, kannst du noch nicht angemessen regulieren. Mal ist es viel zu viel und mal ist es zu wenig. Also wir schauen da auf deine Kompetenz, dich innerlich zu regulieren. Denn, und da bin ich mir eben auch sicher, in den vergangenen 40 Jahren hast du auch immer wieder erlebt, dass Nähe angenehm sein kann. Dass Nähe dich unterstützt hat, dass sie hilfreich war, zum Beispiel in den ersten Monaten der Beziehung. Und diese Erfahrungen stehen dir aber im Moment nicht zur Verfügung, wenn du mit deiner Ehefrau sie vielleicht gebrauchen würdest. Aber da gibt es sehr, sehr gute Techniken, um diese Ressourcen, wie wir NLPler sagen, eben auch in diesen Situationen dir zur Verfügung zu stellen, wenn du sie brauchst. Und das eben nicht theoretisch, sondern richtig, wirklich echt körperlich, seelisch, mentalisch, emotional erfahrbar. Und dann lade ich Lukas ein an dieser Stelle, weil er mich so ein bisschen verwirrt anguckt. Und ich habe gedacht, das könnte ich mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch machen. Einmal deine unbewusste Reaktion auf die Vorstellung von körperlicher Nähe zu spüren. Denn das ist auch immer noch ganz spannend, weil uns diese unbewusste Reaktion auf körperliche Nähe oft nochmal ganz viel darüber erzählt, wie unser System eben auf Nähe reagiert. Also, wenn du magst, denk dafür an eine Situation, in der dein Partner, deine Partnerin Nähe wollte. Nicht theoretisch, sondern ganz, ganz konkret, ganz körperlich. Und dann spür einmal hin, wird dein Körper in dieser Situation eher weich oder eher hart, eher fest? Wird dein Atem eher weiter oder eher flacher? Entsteht eher Lust oder Rückzug? Und dein Körper weiß eben oft viel, viel früher als dein Kopf, ob du Nähe als verbindend oder als fordernd gespeichert hast. Gar kein Drama, einfach Information. Und wenn du jetzt merkst, dass du daran etwas verändern möchtest, du ahnst es schon, sei bei meinem Online-Event am 4. Februar dabei oder gönn dir eine Love Imprint Aufstellung in meinem Love Imprint Intensivseminar 14. 15. Februar oder ziehe die Ausbildung zum Business- und Systemcoach in Erwägung, die am 13. März startet. Zurück zu Lukas. Ich weiß, dass du das spürst, sage ich zu Lukas, der jetzt gemerkt hat, wie sein Körper eben hart geworden ist beim Gedanken an Nähe zu deiner Frau. Und er sagt, okay, jetzt will ich aber dann auch gleich den Inhalt der dritten Sitzung wissen. Ich lächle, okay, klar, Menschen, die Nähe als bedrohlich erlebt haben, lieben es, alles unter Kontrolle zu haben, wollen deshalb bereits im Vorfeld ganz genau wissen, was sie erwartet. Das stimmt, nickt Lukas. Also, in der dritten Sitzung, fahre ich fort, gehen wir einen Schritt tiefer. Nicht analytisch-kognitiv, das haben wir ja heute schon gemacht, sondern emotional. Denn es geht darum, wie du Nähe im Körper und in deinem emotionalen Gedächtnis gespeichert hast. Und diesen Love Imprint, diese Liebesprägung, wie ich sie nenne, die wollen wir transformieren. Es geht also in dieser Sitzung darum, das alte Bindungsmuster auf emotionaler Ebene mit einer neuen Erfahrung zu überschreiben. Denn das Entscheidende ist ja nicht, dass du zukünftig anders über Nähe denkst, sondern dass du sie anders fühlen und körperlich anders erleben kannst. Dein bisheriges Erleben von Druck, Enge, Härte, Erwartung wollen wir ersetzen durch Vertrauen, Verbundenheit, Entlastung beispielsweise. Das geht, fragt Lukas. Ja, entgegne ich. NLP kennt dafür das mächtige Tool des systemischen Reimprints, indem wir deine ursprünglichen Bindungserfahrungen neu prägen. Wir gehen dafür zurück an die Stelle in deiner Biografie, an der du Nähe zum ersten Mal als bedrohlich abgespeichert hast. Nicht um den alten Schmerz wieder zu durchleben, sondern um die Erfahrung neu zu organisieren. Und alte einschränkende Glaubenssätze, die damals entstanden sind, haben wir ja eben schon rausgearbeitet, durch neue stärkende Glaubenssätze zu ersetzen. Das klingt intensiv, sagt Lukas. Ist es auch, bestätige ich, und meistens sehr, sehr heilsam. In der vierten Sitzung, schlage ich Lukas vor, weiten wir dann den Blick und setzen den Fokus auf dein erweitertes Herkunftssystem. Dabei geht es nicht darum, Schuldige zu identifizieren, dass du so bist, wie du bist, sondern es geht darum, Bindung zu klären und dadurch zu entlasten. Denn vieles von dem, was du in Beziehungen erlebst, gehört eben nicht nur zu deiner Geschichte, sondern ist über Generationen hinweg gelernt worden. Wir werden uns also anschauen, welche Loyalitäten hast du übernommen, ohne sie bewusst zu wählen, welche Haltungen zur Nähe, Verantwortung und Liebe wurden in deinem Familiensystem weitergegeben, zum Beispiel durch die väterliche Linie oder auch die mütterliche Linie. Lukas unterbricht mich, hast du völlig recht. Mein Großvater väterlicherseits war Ingenieur, genau wie mein Vater. Und auch ewig beruflich in der Weltgeschichte unterwegs, wie mein Vater. Nach dem Krieg war viel aufzubauen und im Ausland hat er einfach viel mehr verdient. So war er nur selten zu Hause. Dafür hatte die Familie das größte Auto in der Nachbarschaft. Siehst du, sag ich, dein Vater ist genau in diesem emotionalen Klima der Distanz groß geworden und hat sehr früh so etwas gelernt wie, Nähe ist nicht verlässlich. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Leistung zählt. Eben nicht als bewusste Entscheidung, sondern als innere Haltung, als Überzeugung. Und die hat er dann, natürlich ebenfalls unbewusst, an dich weitergegeben. Sehr spannend, nickt Lukas Gedanken verloren. Dann war es bei meiner Mutter wohl ähnlich. Sie hat ihre Mutter sehr früh verloren. Sie erzählt bis heute, dass sie danach für ihre jüngeren Geschwister verantwortlich war und dafür den Haushalt am Laufen zu halten. Da sie sich immer wieder dachte, ich muss stark sein. Sie hat ja nur mich oder sie haben ja nur mich. Und dass ihr Vater immer wieder sagte, ohne dich, da wäre ich völlig verloren. Ja, nick ich. Also deine Mutter hat das Muster, Nähe ist zu viel, emotionale Nähe kennt keine Grenzen und Nähe gibt es auch nur gegen Leistung, früh gelernt. Und wer seine eigenen emotionalen Grenzen nie erleben durfte, der kann sie meist auch nicht bei anderen achten. ich fahre fort. Wenn wir diese beiden Linien zusammen betrachten, wird etwas sehr deutlich. Nämlich Nähe war in deinem System entweder nicht da oder an Überforderung gebunden. In genau dieses System bist du hineingewachsen. Und in dieser vierten Sitzung würde ich deshalb mit dir klären, was davon ist heute noch dein Auftrag, was nicht. Was hast du übernommen, um Zugehörigkeit zu sichern? Wo bist du in emotionale Verantwortung gegangen, obwohl sie dir nie offiziell übertragen würde? Wir würden uns anschauen, wo du vielleicht unbewusst die Rolle eines emotionalen Partnerersatzes übernommen hast. Wie gesagt, nicht sexuell, sondern durch Zuhören, Stabilisieren, Dasein. Und ganz wichtig, eben nicht mit dem Ziel, jemanden anzuklagen, sondern um Ordnung herzustellen. In dieser Sitzung geht es darum, Verantwortung dorthin zurückzugeben, wo sie hingehört. Nicht mit dem Ziel, dich von deiner Familie innerlich zu trennen, sondern dich frei zu machen für die Beziehung, für deine Ehe im Heute. Ja, nice, sagt Lukas. Machen wir da auch einen Reimprint, um das zu verändern? Oder was machen wir da? Nein, entgegne ich. Diesen Aspekt deines Love Imprints, deines Bindungsstils, würden wir aufstellen. Also eine Familienaufstellung machen. Braucht man dafür nicht Stellvertreter, also andere Leute, fragt Lukas. Ich meine, das hätte ich mal gehört. Ja, das kann man in einer Gruppe machen, bestätige ich. Wir würden das aber im Coaching mit sogenannten Bodenankern machen. Du wirst sehen, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und in der fünften Sitzung schauen wir dann, wie sich die Veränderung bis daher zeigt und wie wir sie dauerhaft tragfähig machen. Bis zum fünften Termin hat dein Nervensystem schon jede Menge Neues gelernt, eben nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern wirklich vor allem auf der Gefühlsebene. Und so schauen wir gemeinsam, was hat sich in deiner Partnerschaft bereits verändert, wo bist du präsenter, ohne dich zu verlieren, wo kannst du verbindlicher sein, ohne dich zu überfordern? Und wenn du magst, schauen wir natürlich auch auf eure Sexualität, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Denn oft zeigt sich zu diesem Zeitpunkt bereits, dass die Lust von alleine zurückkehrt. Nicht, weil man sie wiederherstellen musste, sondern weil der innere Druck verschwunden ist. Und wenn Sexualität nicht mehr leisten muss, dann darf sie sich oft wieder ganz von selbst entfalten. Wir schauen dann also sehr gezielt, was braucht es noch. Und gleichzeitig geht es am Ende dieser Sitzung nicht darum, dass alles fertig ist, sondern dass du spürst, ich habe jetzt Werkzeuge, ich habe Erfahrung, ich habe ein anderes inneres Grundgefühl. Und wenn dann ein Satz für dich stimmig ist, wie zum Beispiel, ich merke, wo ich stehe und ich weiß, was ich brauche, dann ist genau das erreicht, worum es ging, dass du eben Vertrauen in dich selbst aufgebaut hast und neue Nähe möglich ist. Lukas und ich vereinbaren noch die nächsten Termine, verabschieden uns dann zufrieden und mit dem Gefühl, für heute viel erreicht zu haben. Und bevor wir jetzt zum Schluss dieses Podcasts kommen, habe ich noch eine dritte Einladung zur Selbstreflexion an dich. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, wenn du dich zurückziehst, dann ist das nämlich nicht grundlos. So viel sollte, glaube ich, bis hierhin klar geworden sein, auch wenn du dich da manchmal nicht leiden kannst oder wenn deine Partnerin, dein Partner dich da nicht leiden kann. Es gibt immer einen guten Grund für emotionalen Rückzug. Und deshalb frag dich doch einmal selber ganz ehrlich und versuch das mehr aus dem Gefühl, aus deinem Unbewussten heraus zu beantworten, als aus deinem rationalen Verstand. Frag dich doch einmal, wofür schützt mich mein Rückzug eigentlich? Davor, dass ich Erwartungen nicht erfülle, davor, dass ich wieder verletzt werde, davor zu scheitern, wenn auch nur vermeintlich, davor, dich selbst zu verlieren. Denn dein Rückzug ist kein Feind, sondern er ist eben ein Schutzmechanismus mit guter Absicht. Und deswegen lautet die entscheidende Frage nicht, wie werde ich ihn los, sondern brauche ich diesen Schutz eigentlich heute wirklich noch oder darf sich etwas verändern? Und wenn du diese Frage, darf sich jetzt etwas verändern, mit Ja beantwortest, dann sei gerne bei meinem Online-Event Erkenne dein Love Imprint am 4. Februar 19:30 dabei, völlig kostenlos, oder bei meinem Intensivwochenende Erkenne und verändere dein Love Imprint 14. 15. Februar, beides und auch die Ausbildung zum Business- und Systemcoach verlinke ich dir in den Shownotes. Und was ich dir mit dieser Folge nahebringen wollte, ist nicht, dass Veränderung möglich ist. Das weißt du natürlich als Hörerin, Hörer dieses Podcasts sowieso. Das ist keine Neuigkeit für dich, sondern ich wollte dir zeigen, wie man Bindungsmuster, insbesondere das unsicher vermeidende Bindungsmuster von Lukas, verstehen und verändern kann. Und eben nicht als Beziehungsthema, nicht als Frage des persönlichen Scheiterns, sondern als Frage der erlebten Sicherheit. Das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Und so hast du eben gehört, wie sich Bindungsmuster entwickeln, wie sie emotional gespeichert werden, wie sie sich über Generationen fortschreiben und wie sie sich verändern lassen. Nicht durch Disziplin, nicht durch Gutes zu reden, sondern eben durch eine neue innere Ordnung. Veränderung passiert eben überall dort, wo dein Nervensystem nicht mehr kompensieren muss, wo Nähe nicht mehr mit Pflicht verwechselt wird und wo Autonomie nicht mehr durch Rückzug gesichert werden muss. Und das ist eben kein abstraktes Konzept, sondern ein konkreter Prozess. Und wenn du jetzt diesen Wildcast als hilfreich erlebt hast, dann abonniere ihn, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn in der nächsten Folge erfährst du, wie Corinna, die Frau von Lukas, ihren Bindungsstil, den unsicher ambivalenten Bindungsstil, überwindet, so dass sie sich nicht mehr versucht, an Lukas zu klammern und ihn dadurch, wie in der Vergangenheit passiert, eben immer weiter weggetrieben hat. Ich danke dir fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder beim Online-Live-Event, beim Aufstellungsseminar in der Ausbildung oder spätestens im nächsten Podcast. Bis dahin, bleib in Verbindung mit dir. Herzlichst, deine Susanne.